HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Eine Autorin für die Schreiben 50% Glück, 40% harte Arbeit und 10% Leiden bedeutet. Ein Buch, das zwei Leben hat, rückwärts erzählt wird und sich gar nicht darum schert, ob es einfach zu lesen ist oder nicht. Das sind Inga Maria Mahlke und ihr Roman Archipel. Und diese Kombination ist ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Buchpreis 2018. Durch viele schillernde Details werde das Buch zu einem eindrücklichen Ereignis, sagt die Jury. Und tatsächlich sind es viele starke, detailreiche Bilder, die beim Lesen im Kopf bleiben. Es lohnt sich also genauer hinzuschauen auf die Schriftstellerin Inga Maria Mahlke und auf ihren Roman. Frau Mahlke, mein Glückwunsch. Sie haben den Deutschen Buchpreis 2018 erhalten, also den Roman des Jahres geschrieben. Wie fühlt sich das jetzt an mit so ein bisschen Abstand?
Immer noch sehr glücklich. Also immer noch leicht überfordert, weniger als gestern, aber sehr glücklich mittlerweile.
Was heißt überfordert?
Na, das bricht dann doch so über einen herein, dass man, erstmal Probleme hat, es zu realisieren. Das ist ja erstmal total abstrakt, was passiert. Genau.
Aber während Sie das sagen, strahlen Sie. Also da ist auch eine Menge Glück dabei.
Ja, ich bin wirklich glücklich. Also mittlerweile ist es auch so ein bisschen angekommen.
Das ist das erste Mal seit 2013, dass eine Frau diesen Preis gewinnt. Macht es den Preis noch besser jetzt?
Nein, ich glaube nicht. Also klar freue ich mich über mich und über jede andere Frau, die das gewinnt. Aber das ist eigentlich egal, welches Geschlecht der Preisträger hat.
Ich habe mir die Preisverleihung angeschaut und zwei Dinge sind mir so ein bisschen im Kopf geblieben, als Sie auf der Bühne waren. Da war zum einen echte Rührung, glaube ich, habe ich gesehen. Und zum anderen war da so eine Bemerkung am Ende dieser kurzen Dankesrede. Da haben Sie gesagt, ich möchte allen Danke sagen, die wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Büchern und Joghurt.
Das hat mir erstmal ein bisschen über Milchprodukte reden, ja, auf jeden Fall.
Hat mir gut gefallen. Ist das auf den Umgang mit der Ware Buch gemünzt, auf die Verkaufe? Geht es da um Wertschätzung für das, was zwischen den Buchdeckern steht? Wie war das gemeint?
Ja, genau so war es gemeint. Es geht mir um Wertschätzung und es geht auch natürlich um diese Studie vom Börsenverein, über die dieses Jahr alle reden. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Millionen Leser verloren gegangen sind, aber es waren viele. Und wie in jedem Markt sozusagen der kleiner wird, wird es natürlich um einiges, extremer in dem Markt. Also es wird alles enger, es wird alles schwieriger. Und gerade im Zuge von solchen Prozessen wird dann ja gerne vergessen, was ist das eigentlich für ein Produkt. Und dass es doch um Kunst geht und nicht nur um etwas, was unterhalten soll oder was halt ein Produkt wie jedes andere ist. Das wollte ich damit eigentlich sagen, daher der Joghurt. Mir fiel kein anderes Produkt ein als Joghurt.
Ich finde das sehr schön. Kommt das bei Ihnen an als Künstlerin, als Autorin, dieses verschärfte Marktgeschehen?
Na, ich denke, das kommt bei uns allen an. Also sowohl bei den Menschen, die in den Verlagen arbeiten, als auch bei den Autoren. Man merkt einfach einen Unterschied. Also ich bin ja jetzt auch seit 9 Jahren dabei und man merkt einfach eine Veränderung über die Jahre.
Wird nicht einfacher so.
Es wird nicht einfacher, genau.
Sie haben Barbara Laukwitz bei der Preisverleihung einen langen Applaus geschenkt gestern Abend, weil sie in ihrer kurzen Dankesrede erwähnt haben. Also Barbara Laukwitz als Verlegerin ihres Verlages, des Rowohlt Verlages, die für viele überraschend entlassen worden ist. Sie haben ihr nochmal ausdrücklich gedankt. Warum war Ihnen das wichtig?
Weil es vielleicht am Anfang etwas zu kurz gekommen ist, der Dank an Barbara Laukwitz von mehreren Seiten, weil ich auch ein Problem mit der direkt nach der Entlassung erfolgenden Presseberichterstattung hatte, weil ich die einfach dem, was Barbara Laukwitz geleistet hat, nicht angemessen empfinde.
So. Also ihrer Person ist nicht gerecht geworden.
Ihrer Person ist nicht gerecht geworden, ihrer wirklich sehr, sehr harten Arbeit ist nicht gerecht geworden, ihres unglaublichen persönlichen Einsatzes für Autoren, für Bücher, für den Verlag, dem ist das am Anfang, glaube ich, nicht gerecht geworden.
Also sie ist so eine, die den Unterschied kennt zwischen Joghurt und einem Buch.
Ja, ich glaube schon. Es sind viele im Betrieb, die den kennen, muss ich dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so.
HR Info, das Interview mit Inga Maria Mahlke. Sie hat den Deutschen Buchpreis 2018 erhalten. Ihr Roman Archipel ist das Buch des Jahres. Der Archipel, das ist eine Inselgruppe der Kanaren und Sie, Frau Mahlke, erzählen in Ihrem Roman die Geschichte dreier Familien auf Teneriffa. Über viele Jahrzehnte hinweg, immer auch vor dem Hintergrund politischer und wirtschaftlicher Umbrüche in Spanien. Da ist der Bürgerkrieg, Franco-Ära, da sind die Probleme, die Massentourismus auf die Insel gebracht hat, Wirtschaftskrise, Wir hören auch von Menschen, die Wohnungen besetzen. Und all das ist in diesem Buch mit drin. Und dann ist da noch etwas, was das Buch zu etwas ganz Besonderem macht. Das Buch beginnt 2015 und führt zurück ins Jahr 1919. Man könnte also sagen, Sie erzählen die ganze Geschichte rückwärts. Warum haben Sie das so angelegt?
Ich habe immer so einen gewissen Misstrauen über die Kausalitäten, die sich im Nachhinein einstellen. Also ob auf Makro- oder auf Mikroebene, Erinnerungen verfälschen Dinge, die geschehen sind. Schlicht und ergreifend, weil wir versuchen, unser aktuelles Bild von uns selber oder das eine Gesellschaft von sich hat sozusagen zu bestätigen und entfernen in der Erinnerung alles, was dem zuwiderläuft. Das heißt, wir glätten es in der Erinnerung, machen Sachen passend, damit es sozusagen zu unserem aktuellen oder zu unserer aktuellen Sicht passt. Und ich denke, dabei geht halt vieles verloren. Und es war, das Rückwärtserzählen war halt ein Versuch, das freizulegen. Also, dass es eigentlich sehr viele verschiedene Stücke sind, die nicht wirklich genau zueinander passen, aber die sich halt zufällig nacheinander ergeben haben. Und das Zufällige daran sozusagen möchte ich herausarbeiten.
Dazu passt, dass mir ja auch viele schöne oder eindringliche Bilder im Kopf geblieben sind, wie so ein Kaleidoskop, die eine Kraft haben, ohne in den Kontext auch zu stehen. Also da sind ganz viele Punkte, so Erinnerungspunkte, die ich so nach dem Lesen im Kopf habe weiterhin. Ganz abgehoben von der großen Geschichte.
Ja, aber so funktioniert ja auch Erinnerung. Ja. Also wenn Sie sich an Ihre persönlichen letzten 10 Jahre zurückdenken, wird es einfach ganz wenige Punkte geben, die Ihnen unglaublich eindrücklich zurückgeblieben sind im Gedächtnis. Und so ähnlich versucht das dieses Buch halt auch. Also diese seltsamen, ja, ich sag jetzt mal Leuchttürme oder Spitzen an Erinnerungen, die ja, wir, was unsere persönliche Biografie angeht, haben, zu beleuchten. Und natürlich auch, wenn man etwas über einen so langen Zeitraum zurückerzählt, um ja trotzdem eine gewisse Nähe zu den Figuren zu erhalten, ist es, oder war es mir halt wichtig, so Alltagsdetails stark zu machen, weil man darüber sozusagen, ja, näher an die Figuren wieder reinkommt als Leser auch.
Das ist ja möglicherweise auch wieder so eine Brücke zu dem, was wir erinnern. Das sind ja manchmal einfach kleine Blicke, kleine Blickwinkel, kleine Gegebenheiten. Und Sie beschreiben diese Sachen immer sehr detailreich. Das ist mir auch aufgefallen.
Ja, weil Erinnerung halt einfach unterschiedliche Details setzt, ja, je nachdem, wie wichtig das für einen selber ist.
Sie berauben sich aber einer, ja, zugegeben simplen, aber doch effektiven Methode, Spannung zu erzeugen. So dieses, oh Mann, was passiert da jetzt als Nächstes? Das geht ja ziemlich verloren, weil man weiß es ja immer, man kommt ja aus der Zukunft. Können Sie darauf gut verzichten?
Ja, also ich habe es versucht, darauf zu verzichten, ob das gut funktioniert hat oder nicht, überlasse ich den Lesern sozusagen. Ich wollte darauf verzichten. Es ist klar, es ist die gängigste und ja die einfachste Methode sozusagen, jemanden am Text zu behalten oder im Text zu behalten. Aber es war halt eigentlich auch ein Erproben oder ein Ausprobieren, ob es auch andere Mittel gibt, jenseits der Identifikation und des klassischen Spannungsaufbaus.
Das heißt aber auch, Sie machen es uns als Leser da nicht so ganz einfach, ne? Also in den ersten Kapiteln, da muss man schon damit leben, dass man jetzt so, wie war das jetzt und wer hängt jetzt mit wem zusammen und warum ist das so? Und vieles klärt sich dann ja erst so ein bisschen. Wollen Sie es uns gar nicht einfach machen? Lesen soll gar nicht so einfach sein?
Ja, also natürlich wäre es schön, wenn das Lesen trotzdem einfacher wäre. Aber ich glaube, oder um dieses Konzept umzusetzen, das rückwärts zu machen, ich wollte dieses Konzept nicht kompromittieren. Also ich wollte dieses Konzept intakt lassen. Und bin halt dieses Risiko eingegangen, dass es dann für einige zu schwierig wird oder zu kompliziert wird oder man zu viel nachdenken muss beim Lesen. Das wollte ich aber in Kauf nehmen.
Das nehmen Sie in Kauf.
Ja.
Ich habe ja das Gefühl, ich muss es auf jeden Fall nochmal lesen. Also das ist so ein Zweimal-Lesen-Buch, glaube ich. Weil dann versteht man gleich vieles besser und es lohnt sich ja auch mit diesen vielen detailreichen Schilderungen. Ist das so schon angedacht auch?
Ein bisschen. Also der positive Aspekt ist wohl, man liest, wenn man den Anfang 2015 nach der Lektüre des gesamten Buches nochmal liest, liest man tatsächlich nochmal einen neuen Text. Also dadurch, dass sehr viele Bilder auf einmal aufgehen und auf einmal versteht man, wie jedes Detail irgendwo hingekommen ist, sozusagen ist der Anfang im zweiten Durchlauf nochmal ein neues Buch. Man hätte jetzt natürlich die ersten 150 Seiten hinten nochmal randrucken können, aber dann hat man halt das Problem, dass man wortidentisch einen Text vorne und hinten hat und dass es dann vielleicht Beschwerden gibt, dass man jetzt mehr bezahlt für zweimal das Gleiche, obwohl es natürlich auch beim Lesen nicht zweimal das Gleiche ist. darum, ja, kann ich nur jeden bitten, den Anfang nochmal zu lesen nach der Lektüre des Buches.
Sehr schön. Archipel, ein Buch zum zweimal lesen. Mich interessiert jetzt noch, was hat das eigentlich mit Ihnen gemacht, diese Art zu schreiben und dann auch zu denken? Ist ja ein längerer Prozess. Wie ist das? Gehen Sie inzwischen in den Supermarkt an die Kasse und bezahlen erstmal und holen sich dann den Joghurt?
Nee, ganz so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Was hat das mit mir gemacht? Na, ich glaube, als Autorin hat das mit mir sicherlich was gemacht. Also ich werde im nächsten Text auch wieder anders mit Spannung umgehen, als ich es davor gemacht habe, einfach weil ich damit mittlerweile eine andere Erfahrung gesammelt habe. So, ansonsten mache ich immer noch alles vorwärts. Also so weit hat es sich dann doch nicht in meine Persönlichkeit reingefressen.
Sehr schön. Hi Info, das Interview mit Inga Maria Mahlke. Sie hat den Buchpreis 2018 erhalten für ihren Roman Archipel, den man auf jeden Fall zweimal lesen muss. Frau Mahlke, zu unseren Gesprächen gehört immer auch die HR Info Interview Box. Die steht da vor Ihnen auf den Tischen. Da tun wir für unsere Gesprächspartner immer was rein, was sie möglichst überrascht. Wir bringen unseren Gästen was mit. Wenn Sie es mal öffnen wollen.
Okay.
Es hat sich noch keiner dabei verletzt. Sie wirkt im Moment.
Und ist auch wirklich gerade klassischer Spannungsaufbau. Also, der Deckel ist ab. Taschentücher, vielen Dank. Ich war so erkältet in der letzten Woche. Es gibt nichts Besseres gerade.
Das fällt Ihnen dazu ein, Taschentücher erkältet passt.
Ja, passt sehr gut.
Ich hatte da so zwei Gedanken, warum ich das da reingetan habe. Zum einen ist da so eine Szene, die ist mitten in Ihrem Buch, wo ein Senior Lorenzo tagelang nichts tut, außer weinen und sich ansonsten die einzige Bewegung ist fast, dass er sich frische Taschentücher holt. Das ist mir total im Kopf geblieben.
Und Brandy.
Und
Taschentücher und Brandy.
Zwei Finger hoch oder drei Finger hoch, Brandy immer. Zum anderen habe ich aber auch einen Artikel im Spiegel gelesen darüber, wie sie schreiben, wie sie ihre Texte erschaffen. Und da habe ich gelesen, sie weint meist eine halbe Stunde lang, danach schreibt sie 16 Stunden durch. Also auch dafür kann man ja Tempos gebrauchen. Ist das tatsächlich so? War das auch der Rhythmus für Ihren vierten Roman, Archipel?
Nein, das ist natürlich nicht tatsächlich so. Das ist die Generalisierung einer Aussage von mir. Nein, das mit dem Weinen bezog sich auf meinen ersten Roman. Da war halt die Situation, ich hatte 50 Seiten, habe dann einen Vertrag gemacht und hatte dann noch 5 Monate, um die letzten 150 Seiten dazu zu schreiben. Und die letzten 14 Tage vor Abgabe, ich hatte noch nie so einen langen Text geschrieben, ich hatte noch nie einen Roman geschrieben, es sollte noch nie ein Buch von mir erscheinen. Und die letzten 14 Tage vor Abgabe des Textes, da habe ich geweint morgens. Einfach aus Überforderung, aus Verzweiflung, kann ich das jetzt, schaffe ich das jetzt?
Das war Ihr Debütroman.
Das war mein
Silberfischchen, ne, von 2010.
Genau.
Aber sagen Sie mal, wie viele Seiten pro Tag ist denn als machbar als Autor in der Schreibstube oder für Sie machbar, ohne sich zu quälen?
Also ohne mich zu quälen, gerne einen Absatz am Tag, auch kein Problem sozusagen. Okay. Nein, also diese extremen Pensum an Schreibstunden sozusagen, das kennt wahrscheinlich jeder, der mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat oder irgendwie sowas und ein ähnlich katastrophales Zeitmanagement hat wie ich. Die letzten Tage vor Abgabe sind immer eine Katastrophe und die muss man dann einfach nur noch durchziehen. Und das sind diese 16 Stunden. Aber im Alltag, also sozusagen 1,5 Jahre vor Abgabe, arbeite ich noch nicht 16 Stunden und ich weine auch nicht.
Gott sei Dank. Ich habe aber auch gelesen, dass es jetzt bei dem jüngsten Roman auch am Ende wieder sehr stressig wurde. Das hat dann wahrscheinlich was mit diesem Zeitmanagement zu tun oder mit den Mechanismen, mit dem Verlag. Auch da war es ja so, dass Sie wirklich so nah am Burnout waren, habe ich auch gelesen.
Das ist auch richtig, aber das hatte auch einfach mehr damit zu tun, dass ich mich mit meinem Konzept, rückwärts zu erzählen, selber leicht überfordert habe. Und auch unglaublich viel dann am Ende geballt arbeiten musste, um diesen Text noch fertig zu kriegen rechtzeitig. Aber das ist was anderes. Also das ist ohne Weinen, das ist einfach eine Erschöpfung, die, glaube ich, jeder kennt, der über einen zu langen Zeitraum ohne Wochenenden, ohne Ferien einfach nur noch durcharbeitet. Ich glaube, das kennt ja jeder Arbeitnehmer auch.
Also das Schreiben ist durchaus auch ein schmerzhafter, kräftezehrender Prozess. Aber gibt es denn auch so diese Momente von purem Autorenglück? Vielleicht, ja, wenn Sie mit Worten wieder so ein schönes Bild geschaffen haben, das im Kopf bleibt, oder wenn Sie mit etwas fertig sind? Gibt es das?
Ja, natürlich. Also das gibt es auch beim
Schreiben. Das Glück der Autorin beim Schreiben?
Ja, natürlich. Also das überwiegt auch absolut. Also es ist nicht so, dass ich nur leide und dass das ganz schrecklich ist. Nein, es überwiegt. Also 90% sind Glück. Also nein, 50% sind Glück, 40% sind harte Arbeit, 10% sind Leiden. So würde ich es zusammenfassen. Meistens macht mich das einfach glücklich und ich empfinde meinen Beruf als einen absoluten Luxus. Auch, dass ich den ausüben kann, dass ich meine Zeit frei einteilen kann meistens. Dass ich mich 2 Jahre lang mit zum Beispiel Tudor England beschäftigen kann, das war mein Buch davor. Mhm. Welcher erwachsene Mensch kann das irgendwie, der Geld verdienen muss, 2 Jahre lang sich einfach irgendeinem Lieblingsthema widmen, ohne dass man dazu eine Ausbildung hätte, das studiert hätte oder darin arbeiten würde. Das ist fantastisch, es gibt eigentlich nichts Schöneres.
Die Freiheit der Autorin dann in dem Fall. Mhm. Sie haben es gerade schon kurz angeschnitten. Sie haben Rechtswissenschaften studiert. Ja. Sie hätten ja auch was ganz anderes machen können. Wie ist das dann gekommen mit dem Romaneschreiben?
Na, Rechtswissenschaften war eher so eine Notlösung. Irgendwas musste man ja studieren. Mhm. Schriftstellerin werden kann man natürlich oft sagen, dass man das will, aber dass man das dann wirklich wird, ist ja erstmal sehr unwahrscheinlich. Und ich wusste auch ewig nicht, wie man Schriftstellerin wird. Also ich habe vor mich hingeschrieben, aber dass es einen Literaturbetrieb gibt und einfach auch einen ziemlich vorgezeichneten Weg da rein über Stipendien und Preise, das wusste ich halt einfach nicht sehr lange. Und als ich sozusagen die Chance hatte, Autorin zu werden, ganz einfach, weil mir der Aufbau Verlag damals einen Vertrag angeboten hat, habe ich diese Gelegenheit sofort genutzt. Also Rechtswissenschaften war immer nur Notlösung und es war immer klar, dass ich das so schnell wie möglich verlassen würde, wenn ich könnte.
Sie haben aber auch was veröffentlicht als Rechtswissenschaftler, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
Wissen Sie den Titel noch?
Über das Beschwerdemanagement der Berliner Polizei.
Okay.
Da kam noch ein Untertitel, den ich auch nicht mehr auf die Reihe kriege, ja. Dafür ist es da zu lang her.
Hat das Studium irgendwas gebracht, auch für das Arbeiten heute, für das Schreiben? Haben Sie da was mitgenommen?
Ja, also einmal Präzision in der Sprache. Das ist ja in Jura unglaublich wichtig. Daran arbeitet man auch sehr stark in Jura. Und ich glaube, das habe ich sozusagen mit rüber gerettet. Und ganz einfach aus den juristischen Hausarbeiten, das, was ich vorhin schon meinte, da ist es ja auch so, dass man vor Abgabe anfängt wie eine blöde durchzuarbeiten irgendwie und das ist sozusagen 1:1 mit in mein Autorenleben rübergekommen.
Also erschöpft, aber glücklich ist so ein Zustand, den Sie auch kennen.
Ja.
Den ich gerade in Ihrem Gesicht auch erkenne.
Ja, absolut.
Mag. HR-Info, das Interview mit Inga Maria Malke. ¿Habla usted español?
Sí, claro.
Claro que sí. Also Sie sprechen Deutsch, Sie sprechen Spanisch. Und Ihr Roman ist ja auf Teneriffa angelegt und an den vielen Details, zum Beispiel an den Hausfassaden, die Sie da beschreiben, merkt man schon, dass Sie diese Insel ziemlich gut kennen. Ihre Mutter ist da geboren, stimmt's? Ist das der Zusammenhang?
Genau. Meine Mutter ist dort geboren und aufgewachsen und ist erst mit Ende 20 nach Deutschland gekommen. Ich habe dort also eine Familie oder das, was davon noch übrig ist, sozusagen, sie sind alle schon älter. Und ich habe halt sehr viel Zeit in meiner Kindheit dort verbracht und es ist für mich ein Teil Heimat oder es ist der Ort, an dem ich gehöre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen sollte, wo ich beerdigt werden möchte, dann wäre es ganz klar auf der Insel.
Tatsächlich?
Ja.
Sie haben den Begriff Heimat angesprochen, für viele ein ganz schwieriger Begriff. Ja. Was ist Heimat? Also wenn Teneriffa die Heimat ist, Sie sind in Hamburg geboren, leben, arbeiten in Berlin, sind wahrscheinlich also meistens hier. Und Heimat ist Teneriffa.
Genau, Heimat ist für mich einfach der Ort, zu dem man eine emotionale Bindung hat. Eine enge emotionale Bindung. Also ist für mich eigentlich identisch mit dem Wort Zuhause oder mit den beiden Worten Zuhause. Wobei Haus nicht unbedingt sozusagen als ein Haus dann gilt, sondern es ist der Ort, wo man sich sicher fühlt, wo man sich bei sich fühlt, wo man, ja, der Ort, an dem man gehört, gefühlt. Man hat ja immer so etwas, wo man hingehört oder wo man gern hin möchte in schwierigen Situationen. Und das ist der Ort, an den ich gehöre.
Müssten Sie dann nicht eigentlich auch auf Teneriffa schreiben und arbeiten?
Naja, konnte ich die letzten Jahre luxuriöserweise natürlich durch diesen Roman. Ich versuche so viel Zeit wie möglich dort zu verbringen, ganz einfach.
Warum haben Sie dann Teneriffa jetzt zu dem Ort Ihres neuen Romans gemacht, zu dem Ort des Buches? Weil Sie sich gut auskennen, weil Sie die Menschen dort kennen?
Nein, also Teneriffa ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich schreibe. Also das war als Kind eine komplett andere Wirklichkeit als meine deutsche Wirklichkeit, in der ich aufgewachsen bin.
Was ist da so anders?
Naja, das Deutsche war schon sehr bürgerlich, vor Ort, überall glatte Rasenflächen, kein Abgrund, nirgends. Und Kanarias war halt einfach immer, keine Ahnung, mein Opa hatte Kampffähne.
Aha, oh Gott, ja.
Als ein kleines Beispiel. Es war halt immer viel wilder, viel freier, aber auch viel lichter. Ich kann es nicht anders beschreiben als mit diesen Adjektiven.
Licht, ist das so ein Aspekt? Also das fällt mir immer gleich an, wenn ich an diese Gegend da unten denke, an das Mittelmeer, das Licht, was mich begeistert.
Ja, also Licht, klar, weil es auch das ganze Jahr über sehr lange hell ist und sehr intensiv hell ist, also nicht so wie hier. Genau, und die Wärme gehört, glaube ich, auch dazu. Der warme Wind auf Teneriffa. Dadurch, dass es immer Fallwind gibt an den Bergen, ist es eigentlich die ganze Zeit so, als wäre ein riesiger Föhn an. Das schätze ich irgendwie auch sehr.
Sehr. Und da haben Sie dann die Kulisse auch gefunden. Wussten Sie von vornherein da, oder geht das schon länger in Ihrem Kopf, dieses Haus gehört mal in einen Roman oder diese Straße, dieser Platz? Wie ist das entstanden dann dort?
Also nicht an konkreten Plätzen, sondern eher in dem Durchlaufen, so überflutet sein von den Eindrücken, dass man das Gefühl hat, man kann sie gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Und dann drüber schreiben wollen, als Versuch auch das zu ordnen, als das Ganze in einen Kontext zu setzen und sei es nochmal einen persönlichen Kontext. Also es ist eher ein Versuch gewesen, Teneriffa endlich persönlich irgendwie zu verarbeiten.
Ja, und diese Szenen, die Sie beschreiben, zum Beispiel beim Betreten des Hauses, wo die Okupadis, wo die Hausbesetzer drin sind.
Okupas.
Der tritt auf diesen Gummischuh und die Angst auf eine Hand getreten zu sein. Das liest sich für mich so ein bisschen wie, das haben Sie selber erlebt.
Habe ich nicht. Nein. Nee, wirklich nicht. Also das ist, also ich schreibe ganz selten über Sachen, die ich selber erlebt habe. Also es ist eigentlich immer fiktiv. Also klar habe ich es selber erlebt, aber da geht es eher um so ganz basale emotionale Einstellungen zu Sachen oder Erleben von Sachen. Aber sozusagen die konkrete Ausformung der Situation oder der Details ist eigentlich nie selber erlebt, sondern künstlich.
Also tatsächlich, das trennen Sie.
Ja, und das Wichtige an Literatur ist, also Literatur ist ja immer künstlich. Und das Wichtige ist halt, eine derartige Künstlichkeit herzustellen, dass sie wieder authentisch wirkt.
Also, künstlich, aber immer auch durch Ihre Hände erschaffen und durch Ihre Augen betrachtet.
Das, klar, also das meine ich mit auf einer ganz basalen Art und Weise, stecke ich da natürlich überall drin, aber ja. Die konkrete Ausformung der Situation ist nicht erlebt.
Also der Roman ist auch deswegen entstanden und spielt dort, weil Sie diese Insel lieben, kann man
ja
so verkürzen?
So verkürzt und kitschig kann man das sagen, sage ich selber so, ja.
Frau Marke, wir sind mit dem Buchpreis in unser Gespräch eingestiegen, den Sie für Ihren Roman bekommen haben, und ich will auch mit ihm enden. Und ich würde Sie jetzt mal bitten, ein paar Sätze zu vollenden für mich.
Ui, okay.
Ja. Mit 25.000 Euro Preisgeld in der Tasche kann ich endlich
mehr Zeit lassen mit dem nächsten Buch.
Okay. Also das heißt, bedeutet ein bisschen finanzielle Unabhängigkeit.
Genau. Das erkauft mir Zeit.
Die Sie bislang nicht so hatten?
Naja, es sind 4 Bücher in 9 Jahren. So viel Zeit war dazwischen nicht.
Und so viel finanzieller Luxus auch nicht, oder?
Auch das nicht, nein.
Das Wichtigste am Buchpreis ist für mich?
Die ganzen glücklichen Menschen, die mich jetzt gerade angucken oder die mich die letzten Tage oder die letzten 24 Stunden angeguckt haben.
Ist das das, was Sie erlebt haben? Also reine Freude?
Ja. Also meine Familie war auch da, muss man dazu sagen. Ich glaube, mein Verlag hat sich sehr gefreut. Freunde und Kollegen haben sich gefreut, ja.
Viel wichtiger als jeder Preis ist für mich als Autorin?
Das verwirklichen zu können, was ich möchte. Also es gibt ja immer so ein ideales Buch, was man im Kopf hat. Das ist das Konzept. Und Schreiben ist ja immer der Versuch, sozusagen den realen Text an diesen idealen Text möglichst ranzukriegen, möglichst nah ranzukriegen. Und das ungestört machen zu können, sei es durch ökonomische, politische Zwänge oder Ähnliches sozusagen, das ist für mich das Wichtigste.
Das heißt, diese Freiheit, die wir schon öfter jetzt angesprochen haben, die Freiheit der Autorin, ist auch nicht gekoppelt unbedingt an finanzielle oder ökonomische Erfolge. Das spielt nicht die Rolle beim Erschaffen der Romane.
Nein, also schwierig wäre es, wenn sozusagen die ökonomische Lage so bedrängt wird, dass man sozusagen anfängt, andere Bücher zu schreiben, als man es von sich aus machen würde, einfach um zu überleben. Und dass man nicht, also auch mit Freiheit, dass man das nicht muss.
Und die Zeit, die Sie dafür brauchen, haben Sie jetzt ein bisschen mehr davon zur Verfügung, auch dank des Buchpreises. Vielen Dank, Inga-Maria Mahlke. Das war HR Info, das Interview. Ich bin Stefan Büchler. Und noch mehr Informationen über die Autorin und den Preis finden Sie bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Da gibt es dann auch den Podcast dieser Sendung zum Runterladen.